Das, was gerade in dieser Welt passiert, ist keine Kleinigkeit. Und ich finde, das ist bemerkenswert, weil das, was gerade in der Welt passiert, konzentriert sich auf diesen kleinen Fleck auf der Weltkarte namens Israel. Es gibt so viele Konflikte auf der Welt. Es gibt Kriege an unterschiedlichsten Orten und das ja nicht nur heute, sondern auch gestern. Ja, und viele dieser Unruhen und Kriege und Ungerechtigkeiten kriegen wir gar nicht mit, weil es für die Medien zu uninteressant ist, davon zu berichten oder weil wir drüber hinwegsehen. Aber hier ist ein kleines Volk und da passiert diese schreckliche Auseinandersetzung und diese Auseinandersetzung bewegt die ganze Welt. Und das polarisierend, ja, spaltend. Und wir leben in einer Zeit, in der es, glaube ich, noch mal mehr entscheidend ist, dass auch wir als Christen klare Kante zeigen. Jetzt ist nicht die Zeit, sich bedeckt zu halten. Es ist nicht die Zeit, zu schweigen oder sich zu verstecken. Jetzt ist es auch nicht die Zeit, sich mit gefährlichem Halbwissen zufrieden zu geben. So eine leichte Ahnung davon zu haben, was passiert, aber zu sagen, okay, ich steige da eh nicht durch, lass mal, da beschäftigen sich andere mit. Ich glaube, es ist jetzt entscheidend, dass wir wissen, wofür wir als Christen stehen und auf welcher Seite wir als Christen stehen. Vor knapp einem Monat ist dieses schreckliche Massaker passiert, wo die Terrorgruppe Hamas Israel überfallen hat und an einem Tag über 1000 Juden auf furchtbare Weise getötet hat. Genau 50 Jahre, auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Ende des Yom Kippur-Krieges, ein ganz bewusst gewähltes Datum, passierte dieses Massaker. Und es ist für mich schwer zu begreifen, dass die Situation jetzt die Welt in dieser Art und Weise spaltet. Es macht keinen Sinn und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wenn ich in den Nachrichten wieder lese, dass auch in Deutschland auf die Straßen gegangen wird und lauthals in schlimmer Weise gegen Israel demonstriert wird, dann sage ich mir, habt ihr keine Augen, könnt ihr nicht sehen? Seid ihr blind? Das, was in Israel passiert, hat Bedeutung und das, obwohl das Judentum ja so mini klein ist. Es gibt 15 Millionen Juden circa auf der Welt, aber 2,2 Milliarden Menschen gehören dem Christentum an und über 1,5 Milliarden Menschen dem Islam. Also im Verhältnis ist das nichts. Und trotzdem ist das, was da in Israel passiert, was die Juden angeht, etwas, was die ganze Welt bewegt. Das ist rational nicht zu erklären. Aber geistlich sehr wohl. Das ist geistlich zu erklären, denn Gott hat dieses Volk der Juden erwählt. Es ist das von Gott erwählte Volk, auf dem Verheißung liegt. Und deswegen bewegt es die ganze Welt. Und darum ist es auch gerade jetzt wichtig, dass wir eine klare Haltung zu Israel haben. Warum das so ist und wie das aussehen kann, dazu möchte ich heute einige kleine erste Impulse geben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das Judentum letztlich die Wurzel unseres Glaubens ist. Ja, ohne das jüdische Erbe könnte es kein Christentum geben. Ohne das Alte Testament wäre das Neue Testament nicht zu verstehen. Ohne das Alte Testament würde es Jesus nicht geben, auch viele Traditionen würde es nicht geben. Jesus selbst war ein Jude und lebt in der jüdischen Tradition. Und das sieht man auch beim Abendmahl, das wir heute feiern. Das ist ein Versuch von mir, mal so vom Abendmahl herkommt, uns ein Bewusstsein zu schenken für unsere Rolle auch in Bezug auf Israel. Und wir gucken einmal, wie dieses Abendmahl ins Leben gerufen wurde und lesen dazu aus Markus 14. Könnt gerne mit aufschlagen. Und ich lese erstmal die Verse 12 bis 16, Markus 14, die Verse 12 bis 16. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, wir haben es gerade von Steffen gehört, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hingeht, da sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern belegt und der mit Polstern belegt und hergerichtet ist, dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Jesus war also mit seinen Jüngern in Jerusalem und Umgebung unterwegs, und dann kam der Moment, an dem man Passa feierte. Und es war der Abend, an dem alle Juden den Sederabend, also das Passamahl, feierten. Das war für alle Juden gesetzt, so wie alle Christen Weihnachten und Ostern feiern. War klar, als Jude feiert man jetzt diesen Abend. Und so war es auch für Jesus und seine Jünger völlig klar, dass man an diesem Abend nicht irgendwas anderes macht, sondern dass man sich Zeit nimmt, um das von Gott gebotene Fest zu feiern. Für Jesus und die Jünger bestand darin keine Frage. Die Jünger waren aber unsicher, ob sie überhaupt noch einen angemessenen Ort für das Passamahl finden würden. Ja, sie waren unterwegs und hatten offensichtlich keine beständige Bleibe, ja, und haben nicht mitbekommen, dass Jesus irgendwas vorbereitet hat. Und so fragen sie vielleicht etwas unsicher: Wo sollen wir denn heute Abend jetzt das Passamahl feiern? Wir haben doch noch gar keinen Ort, haben nichts vorbereitet, was sollen wir machen? Aber Jesus war in dieser besonderen Art und Weise vorbereitet. Das ist ja spannend, dass Jesus einen genauen Plan hat. Er sagt: Geht in die Stadt. Ja, und er wusste, dort in dieser Stadt werden sie diesem Mann begegnen, der Wasser trägt. Ja, es ist ungewöhnlich, normalerweise trugen die Frauen das Wasser. Und dieser Mann, der sollte ihnen nun begegnen, und tatsächlich passiert es so. Und dieser Mann hat tatsächlich ein Obersaal, in dem schon alles vorbereitet ist. Ja, also Jesus hat in irgendeiner Art, wir wissen gar nicht wie, merken aber, dass da etwas Übernatürliches mit im Spiel ist, auch das übernatürliche Wissen Jesu hat dieses Mal vorbereitet. Offensichtlich, weil es ihm selber wichtig war, mit seinen Jüngern den Sederabend zu feiern. Und Jesus wollte mit seinen Jüngern gar nicht das Abendmahl feiern. Ja, wir nennen es ja manchmal das letzte oder erste Abendmahl, aber es war für Jesus gar nicht ein Abendmahl, sondern der Sederabend. Sie feierten das Passamahl zusammen, das Fest, das daran erinnert, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreite. Das erinnert an diese schlimme letzte Plage, wo der Todesengel durch Ägypten ging und alle Erstgeburt, die ältesten Söhne und auch die erstgeborenen Tiere, alle starben. Und wo nur das Blut eines unschuldigen Lammes an den Türpfosten vor diesem Tod retten konnte. Daran erinnerten sie, und es passierte dann das Wunder, dass der Pharao das Volk ziehen ließ. Und das feiern sie dann an diesem Abend. Und das Abendmahl, das dürfen wir nicht vergessen, hat also seinen Ursprung in genau diesem Fest. An diesem Fest, das an diesen wichtigen Moment erinnert, an dem Gott gezeigt hat, dass er zur Erwählung seines Volkes steht und dass er die Erwählung seines Volkes auch mit mächtiger Hand durchsetzt. Ja, auf diesem Fest, das daran erinnert, steht auch das Abendmahl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Erwählung Gottes für sein Volk der eigentliche Grund für jeden Antisemitismus liegt, für jeden Wut und jeden Hass auf Israel. Es ist nicht rational erklärt, dass über die ganze Zeit hinweg auf dem gesamten Globus in jeder Religion Menschen mit Hass auf dieses kleine Volk reagiert. Das macht keinen Sinn. Es ist auch nicht rational erklärt, dass dieser Hass nicht schon längst dazu geführt hat, dass es dieses kleine Volk nicht mehr gibt. Der Ursprung dieses Hasses ist teuflisch, ist dämonisch. Denn der Teufel hasst, was Gott wichtig ist. Wenn wir die Bibel lesen, werden wir sehen, dass auch dieser Hass des Teufels auf das Werk Gottes zunehmend sichtbar wird. Deswegen müssen auch wir als Christen wachsam sein, wenn die Bibel uns schon darauf hinweist. Gottes Erwählung für sein Volk, das geht dem Teufel gehörig gegen den Strich. Und Gottes Erwählung für sein Volk stand ja schon viel früher fest. Nicht erst an diesem Tag des Auszugs aus Ägypten. Sie begann ja mit Abraham. Gott gab Abraham diese Verheißung, dass ein großes Volk aus ihm entstehen würde, durch das alle Völker der Erde gesegnet würden. Er hat also diesen einen Menschen aus dem ganzen Volk der Menschen, die damals lebten auf der Erde, hat er diesen einen Mann Abraham auserwählt. Das kann einen schon irgendwie irritieren. Gott, wieso nimmst du nur einen Mann? Also kann man vielleicht noch dann verstehen, wenn man liest, dass Gott den besonderen Glauben von Abraham belohnte, der unter allen anderen Menschen herausstach. Nun könnte man ja vermuten, okay, Gott gibt Abraham diese Verheißung, du und deine Nachkommen sind mein erwähltes Volk, dass nun alle Nachkommen von Abraham das erleben würden. Träger dieser Erwählung sind und selber auch erleben würden, ja, ich bin erwählt. Aber es kommt ganz anders. Nur Isaak sollte diese besondere Erwählung weitertragen. Nicht Ismael und auch nicht die vielen Kinder, die Abraham bekommen hat, nachdem Sarah gestorben ist und er dann Ketura zur Frau nahm. Isaak hatte mehrere Geschwister, aber nur Isaak war der Träger der Verheißung. Und bei den Kindern Isaaks wird es ja noch krasser, denn Isaak bekommt Zwillinge, ja, Esau und Jakob. Wir können sagen, Zwillinge, die sehen wahrscheinlich sich sogar irgendwie ähnlich, sind am selben Tag geboren. Die beiden müssten doch Träger der Erwählung sein, aber nein, Gott hat einen anderen Plan und er wählt sogar den Zweitgeborenen, den Jakob, als den Träger der Erwählung. Nicht Esau. Aber dann erst ändert sich etwas, nämlich Jakob wurde von Gott umbenannt in Israel. Und seine 12 Söhne sollten dann die 12 Stämme Israels bilden, aus denen dann Gottes Volk entstand. Man fragt sich, warum läuft deine Erwählung Gott so komisch? Also warum nimmst du diesen einen Mann Abraham und dann aber gehst nicht weiter und sagst, alle deine Nachkommen, sondern dann wieder nur den einen Mann Isaak und dann den einen Mann Jakob? Also Gott, ist das irgendwie willkürlich? Das klingt ja auch irgendwie ungerecht. Und ich glaube, dass schon da ist so dieser erste Ärger über die Erwählung Gottes gesät. Und vielleicht kennst du diese Frage, das kann doch nicht sein, dass Gott da nur sein Volk erwählt hat. Was ist denn mit all den anderen Menschen? Gott, wie kannst du nur? Aber Gottes Erwählung ist etwas Souveränes. Gott ist Herr. Und er tut das, was richtig ist, weil er weiß, was richtig ist. Ich als kleiner Mensch weiß das nicht. Aber der Kern der Verheißung ist dann auch, dass in diesem Volk alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Gott hatte bei dieser Erwählung dieses Einmanns Abrahams, diesen eines Manns Isaaks und Jakobs schon die ganze Welt im Blick. Aber er wollte etwas aus diesem Volk heraus tun, um die ganze Welt zu retten. Warum Gott das auf diese Art und Weise macht, keine Ahnung. Wichtig ist aber, dass Israel nicht erwählt wurde, weil Israel es verdient hätte. Nicht, weil Israel sich mit besonderem Verhalten irgendwie hervorgetan hätte. Erst recht nicht, weil Israel alles richtig macht. Gott nennt sein Volk ein halsstarriges Volk. Wenn man das Alte Testament liest, dann merkt man, was das bedeutet. Wie oft das Volk Israel Gott seine ganze Geduld abverlangt hat. Dass Gott sogar irgendwann sagt, Gott, jetzt reicht's. Aber Gott steht trotzdem zu seiner Erwählung. Zu Israel zu stehen, bedeutet nicht, dass wir jede politische Entscheidung und jede Handlung Israels gutheißen sollen. Ja, das Volk Israel besteht aus Menschen. Ja, wir wissen, dass alle Menschen in Sünde geboren werden, dass es keine perfekten Menschen gibt und das gilt auch für das Volk Gottes. Das heißt, dort passieren Fehler und wir müssen nicht alles gutheißen, was Israel tut. Aber zu Israel zu stehen, bedeutet, dass wir uns mit dem Volk Gottes, den Juden, solidarisieren, wie zu einem großen Bruder. Weil wir wissen, dass Gott sie erwählt hat und sie Gottes Volk ist und weil Gott einen Plan mit ihnen hat. Es geht dann weiter an diesem Sederabend. Jesus stellt das Abendmahl und damit auch seinen Weg ans Kreuz deutlich in den Zusammenhang dieser besonderen Erwählung. Am Abend feiert Jesus also mit seinen Jüngern zusammen das Passamahl. Und es ist ein ganz festliches Essen, ja, das sehr lang ist, das ganz viele Symbole und ganz viel Struktur hat. Da werden ganz viele biblische Texte gelesen. Ja, und die Texte und auch die Symbole, die darin vorkommen, erinnern an die Befreiung aus Ägypten. Ja, und an diesem Abend werden insgesamt 4 Kelche Wein getrunken. Ja, und jeder dieser Kelche hat eine Bedeutung. Und spannend ist, dass hier in der Abendmahls- oder Sederabend-Erzählung im Markus-Evangelium im Neuen Testament, auch bei den anderen Evangelisten, nur 2 Kelche erwähnt werden. Ich lese mal weiter, Markus 14, ab Vers 22. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Im Ablauf dieses Passamahls, zwischen dem zweiten und dritten Kelch, kommt der Moment, wo der Hausvater Brot nimmt und es bricht und zum Essen rumreicht. Es ist nicht irgendein Brot, sondern ungesäuertes Brot, Matzen. Das ist so ein Knäckebrot, das noch weniger nach nichts schmeckt als Knäckebrot. Und dieses Matzen soll ungesäuert sein, weil es zum einen für die Eile steht beim Auszug aus Ägypten. Ja, es soll symbolisieren, wir haben nicht Zeit gehabt, uns Sauerteig anzusetzen, sondern die Befreiung aus Ägypten kam plötzlich zu einem bestimmten Moment und wir mussten uns beeilen und hatten die Zeit nicht. Aber dieses ungesäuerte Brot steht auch für das Elend in der Sklaverei. Am Tag, bevor das Passamahl gefeiert wird, ist es so, dass aus dem ganzen Haus jeder Sauerteig entfernt werden muss. Der letzte Krümel von Brot, das mit Sauerteig gemacht wurde, muss entfernt werden. Und das soll ein Symbol sein für die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und Jesus bezieht das auf sich und sagt, das ist mein Leib. Ja, das ist mein Leib, der euch befreit von dem Sauerteig der Sünde. Kennt ihr das, ne? Ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und damit meint Paulus, als er das erwähnt, dass schon ein bisschen Sünde den ganzen Menschen beschmutzt. Ja, und Jesus macht deutlich, ich bin das wirkliche Brot, das euch wirklich befreit von dem Sauerteig der Knechtschaft. Nicht der Knechtschaft aus Ägypten, sondern der Sklaverei der Sünde. Und Jesus macht deutlich, in dem, was dort bei der Befreiung in Ägypten schon passiert, hat Gott eine heilsgeschichtliche Spur gelegt. Ja, damals hat Gott sein Volk aus Ägypten befreit, aber der Plan war, die ganze Menschheit zu befreien aus der Sklaverei der Sünde. Auch dich. Und dann, nachdem das Brot geteilt wurde, wurde im Ablauf des Passamahls der dritte Kelch getrunken. Und so machen es auch die Jünger mit Jesus zusammen. Sie nehmen diesen dritten Kelch und der dritte Kelch ist der Kelch der Erlösung. Und dieser Kelch erinnert an die Erlösung vor dem Todesengel durch das Blut des Lammes, das an die Türpfosten gestrichen wurde. Und Jesus sagt dann nicht in etwa, ja, und wir erinnern uns jetzt daran, dass das Blut des Lammes damals unsere Vorfahren vor dem Tod gerettet hat, sondern Jesus sagt, das ist mein Blut. Das Blut des neuen Bundes, welches für euch vergossen wird. Jesus macht damit deutlich, ich bin das wahre Passalamm. Damals wurde ein unschuldiges Passalamm gefeiert, aber auch hier wurde eine heilsgeschichtliche, eine Geschichte der Rettungsspur Gottes gelegt, die auf Jesus hindeutet, dem wahren Passalamm, das sein Blut vergießt für dich. Vergießt sein Blut, damit alle, die sein Opfer annehmen, vor dem Tod gerettet werden. vor dem ewigen Tod. Ja, und hier wird deutlich, Jesus, Gott will nicht nur sein Volk erwählen, sondern er möchte viele, möchte alle Menschen erwählen. Und Erwählung gilt dann allen, die sich das Blut Jesu so auf die inneren Türpfosten schmieren, sich also auf diese Gnade stellen. Erwählung passiert nicht, weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnade. Die Erwählung Israels ist ein Vorbild für diese Rettung, die durch Jesus Christus passiert, durch die ausnahmslos jeder Mensch die Möglichkeit bekommt, gerettet zu werden. Und die einzige Voraussetzung ist es eben, dass wir unsere inneren Türpfosten mit dem Blut Jesu bestreichen. Also sagen, ja, ich glaube daran, dass das Opfer Jesu das ist, was mich rettet. Jesus selbst ist meine Rettung. Wir merken also, im Alten Testament ist in dieser Geschichte Israels ist diese Spur der Rettungsgeschichte Gottes gelegt, die letztendlich die ganze Welt retten soll. Und diese Spur führt zu Jesus. Und dann wird zum Schluss dieses Sedermahls ein letzter Kelch getrunken. Und das ist der Kelch der Annahme. Ja, und dieser Kelch weist auf das Kommen des Messias hin. Auch das Volk Gottes erwartet ja das Kommen eines Messias. Ja, und Jesus sagt hier ja, wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in meinem Reich. Und ich vermute, und viele anderen vermuten das auch, dass er das im Kontext dieses vierten Kelchs sagt. Ja, es kommt der Moment, wo ich wiederkommen werde. Das ist ein besonderer Moment. Das Volk Gottes hat Jesus als ihren Messias ja noch nicht angenommen. Sie haben damals Jesus als Messias nicht erkannt, nur sehr wenige, und deswegen, überhaupt erst deswegen, wurde es ja möglich, dass Jesus sich uns Heiden, also den Menschen, die nicht jüdisch sind, zugewendet haben. Und dadurch wurde auch für uns Rettung möglich. Aber Israel bleibt Gottes erwähltes Volk, und er hat einen Plan mit seinem Volk, und es wird der Moment kommen, wo sich Jesus als Messias seinem Volk zeigen wird. Es wird der Moment kommen, wo die Juden Jesus als Messias erkennen können. Und das passiert ja schon jetzt. Ja, schon jetzt entstehen auch in Israel messianische Gemeinden, in denen Juden berührt werden von Jesus Christus und sie erkennen, ja, Jesus ist wirklich der Messias. Gemeinden, die wachsen. Jesus will sein Volk erreichen. Und auch ist das wichtig für seine Wiederkunft. Dafür sammelt Gott gerade sein Volk. Immer mehr Menschen ziehen nach Israel, immer mehr Juden. Gott sammelt sein Volk. Ja, damit Jesus wiederkommen kann und sich seinem Volk zeigen kann, der Messias-König in Israel sein kann. Aber gleichzeitig, und darüber spricht die Offenbarung auch, wird die Feindschaft gegen Israel auch zunehmen. Was wir jetzt gerade in Israel erleben, ist ein Zeichen dafür, dass Jesus wiederkommen wird, dass er bald wiederkommen wird. Hat Jesus auch schon gesagt, ich komme bald wieder, deswegen werde ich mich hüten, eine zeitliche Prognose zu machen. Aber es erinnert uns daran, diese Welt liegt in den Wehen. Das sagt Jesus, die Welt liegt in den Wehen. Und diese Wehen erinnern uns daran, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist das Ziel dieser Wehen. Und Teil dieser Wehen ist ein wachsender Widerstand gegen Gott. Der Teufel bäumt sich auf gegen Gott und alles, was er tut. Das heißt, der Hass gegen Juden nimmt zu, und auch der Hass gegen Christen wird zunehmen. Schon jetzt erleben wir das, dass auch Christen verfolgt werden in massiver Weise. Und wir müssen damit rechnen, dass sich eines Tages dieser Hass auch mehr gegen uns richten wird. Und entscheidend ist, dass wir in dieser Zeit auf der Seite Gottes stehen. Dass wir auf der richtigen Seite stehen. Das heißt, dass wir das Kommen Jesu erwarten, dass wir nicht im Hier und Jetzt leben, unsere Zeit vergeuden mit unwichtigem Kram, sondern dass unsere Öllampen, wie es in diesem Gleichnis heißt, liest es gerne mal nach, googelt Öllampen, dann findet ihr den Text, dass unsere Öllampen voll sind, wenn Jesus wiederkommt und wir bereit sind. Dass wir nicht irgendwas machen, ne, vor Netflix hocken und irgendeine Serie gucken und dann das Kommen des Herrn verpassen. Dann wären wir doch draußen gewesen und hätten ihn gesehen. Also, dass wir das Kommen Jesu erwarten, das gehört dazu, dass wir auf dieser Seite Gottes stehen. Aber auch, dass wir Israel segnen. Weil wir wissen, Israel ist mehr als nur ein kleines Volk. Israel ist das erwählte Volk Gottes. Und wir dürfen Teil des erwählten Volkes Gottes sein. Wir sind eingepfropft in diese Wurzel aus Gnade, weil Gott uns diese Gnade schenkt. Es ist wichtig, dass wir ein heiliges Leben führen, dass wir nicht am Willen Gottes vorbeileben, sondern dass wir danach streben, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und es ist wichtig, dass wir so vielen Menschen wie möglich erzählen, dass Jesus Christus unsere Hoffnung ist. Weil Gottes Herz ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Deswegen hat er uns die Botschaft gegeben, die frohe Botschaft vom Evangelium, die erzählt und gehört werden soll. Am Ende der Einsetzungsworte von Paulus heißt es, so oft wir das Abendmahl feiern, verkünden wir, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, bis er kommt. Das Abendmahl selber erinnert uns daran, Jesus wird wiederkommen. Aber bis dahin soll das Evangelium laut verkündigt werden. Und das ist genau das, worauf es jetzt ankommt. Das Kommen Jesu erwarten, Israel segnen, ein heiliges Leben führen und das Evangelium verkünden. Amen.